Vis-à-vis.
Herr Bauer, Sie sind Historiker und Musikfan. In Ihrem Buch geht es ums Mittelalter und um den Metal. Was fasziniert Sie am einen und was am anderen?
Kindheit ist das Stichwort. Ich habe als Kind mich für Burgen interessiert, habe Ritter gespielt und so weiter. Und daraus hat sich dann ein allgemeines Interesse für Geschichte entwickelt. Deswegen habe ich dann mittelalterliche Geschichte studiert. Und so wurde dann aus diesem Interesse an der Popkultur und am Spaßmittelalter wurde dann wissenschaftliches Interesse. Was mich jetzt heute vielleicht mehr fasziniert als Ritter an sich oder Burgen an sich, ist die Andersartigkeit des Mittelalters. Mhm. Wir haben in unseren Breitengraden eine vollkommen andere Gesellschaftsstruktur, eine andere Art zu bauen. Und gleichzeitig aber haben wir Kontinuitäten bis heute. Und das ist eigentlich spannend, wie das Andersartige dann doch für uns auch auf eine gewisse Art und Weise prägend geworden ist. Und das Interesse für den Metal, ich glaube, da sind es einfach die musikalischen Aspekte, die mich irgendwie faszinieren. Die Musik ist sehr abwechslungsreich. Und ich glaube auch einfach dieses brachiale, epische, das holt mich ab.
Löst was in Ihnen aus? Jetzt haben Sie dieses Buch geschrieben, Dark Medieval Times, das Mittelalter im Metal. Zeichnen Sie uns mal ein Bild. Wie taucht denn das Mittelalter als Thema bei Metal-Bands auf? In den Texten, in der Musik, so in der gesamten Ästhetik? Vielleicht haben Sie ein paar Beispiele.
Ja, in Texten ganz klassisch, dass Geschichten, die im Mittelalter angesiedelt sind, nacherzählt werden. Manche behandeln fiktive Geschichten, andere verarbeiten historische Szenarien, zum Beispiel Grave Digger haben ein Album Knights of the Cross. Das ist ein Konzeptalbum über den Templerorden, also über einen Ritterorden, der im Zuge der Kreuzzüge entstanden ist. In der Musik gibt es ganz verschiedene Arten, wie versucht wird, auf das Mittelalter zu verweisen. Zum Beispiel verwenden In Extremo ein paar der wenigen aus dem Mittelalter überlieferten Melodien, verwenden auch teilweise Musikinstrumente, die an mittelalterliche Instrumente angelehnt sind, sowas wie Harfen, Dudelsäcke, Drehleiern. Und dann haben wir noch das, was Sie angesprochen haben als drittes, die ästhetische Ebene. Vielerlei Gestalt, einmal Albumcover. Das ist jetzt heute in Zeiten vom Streaming nicht mehr so eine große Sache. Aber Bathory zum Beispiel, die das Genre des Viking-Metals mitbegründet haben, zeigen auf dem Cover von Hammerheart ein Historiengemälde, das eine Wikingerbestattung zeigt. Auf der Rückseite, auf der Tracklist sind die Liedtitel in der Schrift dargestellt, die Runen nachempfunden ist. Und dann haben wir natürlich noch auf der Bühne das Mittelalter in Form von Bühnenbildern. Powerwolf treten in der gotischen Ruinenarchitektur auf. Amon Amarth haben manchmal Reenactment-Gruppen auf der Bühne, die dann kämpfen mit Schwertern zum Beispiel. Und ihre Kostümierung ist dann wieder Wikinger zeitlicher Kleidung nachempfunden.
Das ist also das, wie das Mittelalter dargestellt wird. Schließt sich für mich die Frage an, warum? Warum ist das Mittelalter so ein Ding für Metal-Künstler? Warum passt das so gut zusammen?
Man muss erstmal sagen, dass diese Freundschaft zwischen Metal und Mittelalter keine exklusive Freundschaft ist. Das Mittelalter haben wir eigentlich überall in der Popkultur, in historischen Romanen, Filmen, Serien, Computerspielen, der klassischen Musik und im Theater. Das Mittelalter ist erstmal überall und dann muss man eigentlich fragen, warum sollte es im Metal anders sein? Um auf die Frage explizit zu antworten, würde ich sagen, dass vom Mittelalter offensichtlich eine allgemeine Faszination ausgeht. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Aspekt, und zwar den künstlerischen. Die Musiker äußern in Interviews öfters, dass Texte über Raubzüge beispielsweise zur Härte der Musik passen. Die sehen in den mittelalterlichen Szenarien eigentlich ein textliches Pendant zur Härte der Musik.
Jetzt geht es in Ihrem Buch viel darum, welches Mittelalterbild im Metal gezeichnet wird. So historisch authentisch, würde ich mal behaupten, ist da nicht so viel. Stattdessen beziehen sich viele Darstellungen auf das Mittelalterbild des 19. Jahrhunderts, steht in Ihrem Buch. Können Sie das mal erklären?
Das ist eigentlich wieder keine Besonderheit des Metals. Weite Teile der Mittelalterbilder, die uns in der Popkultur insgesamt begegnen, basieren auf denen des 19. Jahrhunderts, was damit zusammenhängt, dass die Forschung sehr wirkmächtig ist. Das liegt zum einen daran, dass die Themen behandelt haben, die sehr griffig und zugänglich sind. Sie haben sich vor allem interessiert für Handlungen in Anführungszeichen großer Männer oder Kriege, Staatsakte und sowas. Und das sind Episoden, die an sich abenteuerlich schon manchmal klingen und die man eigentlich nur weitererzählen muss und vielleicht in Reimform oder halt in eine Textform für Musik bringen muss. Und gleichzeitig ist dieses Mittelalter des 19. Jahrhunderts auch leichter zugänglich, weil die Forschung des 19. Jahrhunderts sehr oft Begriffe ihrer Zeit auf das Mittelalter zurückprojiziert hat. zum Beispiel die Nation. Man ist im 19. Jahrhundert davon ausgegangen, es gab eine deutsche Nation, eine englische Nation, französische Nation und so weiter und so fort. Wenn man diese Geschichtsbilder verwendet, muss man sich keine Gedanken machen, wie war das eigentlich im Mittelalter anders? Man muss sich nicht in diese andere Welt hineindenken.
Verstehe ich so, dass es auch mit der Romantik und mit dem Nationenbilden dieser Zeit zu tun hat, oder?
Auf jeden Fall. Die Romantik sind diejenigen, die nach der Aufklärung und der Reformation und vor allem nach dem Humanismus des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit ein positives Mittelalterbild gezeichnet haben. Also die Romantiker haben ja, wenn man es jetzt sehr salopp formuliert, haben sich in Burgruinen Drogen reingeballert und haben geweint, dass das Mittelalter vorbei ist. Das ist jetzt sehr unsachlich. Aber das Mittelalter war für die Romantiker ein großer Sehnsuchtsort und dadurch, dass parallel zur Romantik auch sich eben die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Mittelalter formiert hat, haben wir hier so eine Überlappung. Positives Mittelalterbild, nicht das finstere Mittelalter nur mit Pest und was weiß ich was, sondern die Zeit, wo jeder seinen Platz in der Gesellschaft kennt und sowas. Das ist durch die Romantik und die Forschung des 19. Jahrhunderts in dieses populäre Mittelalterbild eingeflossen.
Einen Punkt fand ich dann auch sehr interessant, der da auch so ein bisschen reinspielt in diese Diskrepanzen zwischen dem, was erzählt wird und was vielleicht tatsächlich war, dass immer wieder in den Songs eigentlich moderne Wertevorstellungen so ein mittelalterliches Gewand bekommen.
Ja, als Beispiele für die Werte ist jetzt, greife ich einfach mal aus dem Ozean heraus, Freiheitskampf. Das ist so eine Sache. Es gibt diverse Lieder über den Kampf des schottischen Adels, schottischen Königs, wie auch immer, gegen das englische Königtum. William Wallace kennen wir aus Braveheart, Robert the Bruce kennen wir aus Braveheart und eigenen Filmen. Und in den Liedern wird eben dieser Kampf als Freiheitskampf deklariert, teilweise auch als Kampf für Demokratie. Der Punkt ist aber, das, was wir heute unter persönlicher Freiheit oder unter den bürgerlichen Freiheiten verstehen, sowas gab es im Mittelalter nicht. Diese Kämpfer waren in dem Sinne keine Freiheitskämpfer, die waren alle Adlige, also William Wallace war niederer Adliger und war einfach seinem König verpflichtet, beziehungsweise dem Adel und nicht Schottland als Nation, auch nicht der Freiheit oder sowas. Und diese Verbindung aber wieder mit modernen Werten macht das Mittelalter zugänglicher. Wir müssen uns wieder nicht Gedanken machen, wofür kämpfen die? Die kämpfen für einen König. Ach, das ist jetzt aber komisch. Damit können wir uns jetzt nicht identifizieren.
Ja, so zu diesem Themenkomplex Freiheitskampf, dass sich opfern für eine Sache. Da gibt es ein ganzes Kapitel dazu in Ihrem Buch. Das heißt Heldentum, Kampf und Krieg. Warum funktionieren denn Schlachten, Helden, Opferbereitschaft so gut in diesem Genre? Was macht die so attraktiv?
Einmal sind die Darstellungen großer Schlachten überwältigend. Die schiere Masse, die beschrieben wird, das ist einfach episch. Und dann wird eine menschliche Ebene angesprochen. Tragische Figuren, die einen Rachefeldzug starten beispielsweise, die haben gleich unsere Sympathien. Auch weil sie für einen Ausgleich zwischen Gut und Böse sorgen. Und das Nächste ist, dass man Grundsätzlichkeiten verhandeln kann. Wofür lohnt es sich zu sterben? Welche Werte würden wir verteidigen mit dem Leben? Oder welche Gesellschaftsformen? Welche Personen? Was ist gut? Was ist böse? Also wirklich so ganz grundlegende Themen.
Hier wird es dann vielleicht aber auch ein bisschen knifflig, weil es gibt ja auch Bands, die sich in ihren Songs auf ihre vermeintlichen mittelalterlichen Vorfahren beziehen, auf Germanen oder Wikinger. Und wenn die dann über Kampf und Opferbereitschaft singen, kann ja auch eine ideologische Wahrheit Lampe angehen, also diese Idee einer Abstammungsgemeinschaft, für die es sich zu sterben lohnt, das kennt man ja auch so aus dem völkisch-nationalen Denken. Vielleicht mal ganz konkret, was ist denn der Unterschied, wenn eine Metalband wie Thorondir Blut und Ruhm singt, so heißt ein Song von dieser Band, und wenn Neonazis Blood and Honor skandieren?
Tja, erstmal muss man ja sagen, es ist ja nicht exakt dieselbe Wendung. Das eine ist Blut und Ruhm, das andere Blut und Ehre. Es klingt aber erstmal natürlich verdächtig. Thorondir ist, so wie mir die Band bisher begegnet ist, absolut unverdächtig. So dass ich da überlegen würde, ob die nicht so eine Art Pagan-Metal-Text-Bingo gespielt haben. Und da liegen dann im Topf so Wörter wie Kampf, Ehre, Blut und Ruhm eben. Die haben das aus dem Hütchen gezogen und dann kam halt Blut und Ruhm raus. Und dann hat man einen Liedtitel, der den Genrekonventionen entspricht, ohne dass die Band sich vielleicht Gedanken gemacht hat, ob das irgendwelche Konnotationen hat. Das Problem aber tatsächlich, um von dem Beispiel für Rondir wegzukommen, ist, dass gerade im Bereich des Metals, in dem sich die Musiker mit germanischer Mythologie, Wikingern beschäftigen, die haben eine Schnittmenge im Motivrepertoire mit Rechtsradikalen, Runen, Frakturschrift und sowas, das verwenden Rechtsradikale auch. Und im Endeffekt muss man schauen, was erzählen die Bands in Interviews. Und erst dann sieht man, ob das ideologisch gemeint ist oder nicht.
Aber bei den Fans weiß man ja nicht, wie das ankommt. Also ist das zu problematisieren auf eine Art und Weise, dass das so unklar bleibt und nur durch Interviews erkennbar wird? Weil man könnte ja trotzdem sagen, da wird eine Ideologie gewollt oder nicht gewollt auf irgendeine Art transportiert.
Ich würde sagen, dass die Szene insgesamt eigentlich relativ aufmerksam ist, dass die Fans genau hinschauen, wie ist das gemeint. Wenn man jetzt die Bands hernimmt, die völkische Geschichtsbilder aus dem 19. Jahrhundert übernehmen und das unbewusst machen, ist es ja immerhin noch ein Transport von Inhalten, die vielleicht nicht unserem Wertesystem entsprechen. Und da wäre es doch gut, wenn die RezipientInnen der Musik ein kritisches Bewusstsein haben.
Dann bleiben wir jetzt zum Ende nochmal bei den Fans, blicken nochmal auf die generelle Faszination. Wir führen dieses Gespräch auch, weil bald mit Wacken das größte Metal-Festival Deutschlands startet. Dort gibt es einen eigenen Bereich für Mittelalter-Metal. Auch viele Fans laufen da mit mittelalterlichen Accessoires rum. Es gibt Ritterturniere. Was gibt es den Menschen, sich da auch so zu verkleiden, da so reinzugehen? Können Sie das vielleicht auch persönlich beantworten als Metal-Fan?
Zuerst würde ich sagen, einfach das Gemeinschaftsgefühl. Sie sitzen ja doch sonst in ihrem stillen Kämmerchen, gehen ins Büro, wo sie sich nicht immer outen, und dann können sie einmal im Jahr die Sau rauslassen. Und da wird dann das Mittelalter in Verbindung mit Metal, also im Wacken Village jetzt zum Beispiel, kann man das Mittelalter nicht nur hören oder sehen, wie im Film oder eben in der Musik, sondern man kann es, das sage ich jetzt mit der Distanz des Wissenschaftlers, vermeintlich erleben. Und wenn man dann, was gibt's denn immer, diese Knoblauchbrotflecken oder sowas, dass man auch schmecken kann. Und dann würde ich einfach sagen, Mittelalter ist einfach super, macht Spaß. Das ist dann das, was ich auch auf dieser Ebene einfach verstehen kann. Auch wenn man mit dem kritischen Blick des Wissenschaftlers Mittelaltermärkte besucht und sowas, kann man sich dieser Atmosphäre trotzdem nicht ganz entziehen. Weil es auch einfach so, auch wenn das dann vielleicht aus meiner Perspektive mit dem Mittelalter oft nicht so viel zu tun hat, einfach eine sehr spannende und schöne Sache ist.
Dann noch viel Spaß mit dem Metal und dem Mittelalter, Herr Bauer. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.